ist gerade in Deutschland ein Problem, dass einfach sehr viel Geld noch auf Tagesgeldkonten geparkt ist und man an dem ganzen Aktienmarktentwicklung oder guten Entwicklungen in anderen Anlageklassen der letzten Jahre kaum partizipiert hat.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier.
Bau dein Portfolio so auf, dass du große, stabile Unternehmen mit breiten Indexfonds kombinierst, um Risiken zu minimieren. Und investiere regelmäßig, um langfristig von Schwankungen zu profitieren.
Das antwortet ChatGPT auf die Frage nach Anlagetipps. Doch KI kann noch viel mehr. Maschinelles Lernen verändert die Art und Weise, wie Daten für Aktienmarktprognosen genutzt werden können. Ob KI den Markt schlagen kann und wie die Technologie das Investieren am Aktienmarkt verändert, darüber spreche ich heute mit Tom Zimmermann, Professor bei eContribute an der Uni Köln. Hallo Tom, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hallo Caroline.
Nutzt du künstliche Intelligenz, um dein Aktienportfolio zu optimieren?
Bisher nicht, vielleicht auch viel zu wenig. Andererseits ist das natürlich auch was, was sich erst lohnt, wenn man wirklich größere Datenmengen verarbeiten möchte und auch im größeren Stil investiert. Wir können gleich vielleicht mal drüber sprechen, warum maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz im Finanzmarktkontext eigentlich relevant sein kann. Aber es ist sicherlich nichts, was ein Privatanleger für sich alleine nutzen würde.
Da ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was genau ist denn KI in diesem Kontext? In medialer Berichterstattung, wenn es darum geht, wer nutzt denn KI für Anlagestrategien etc., geht es ja schlussendlich häufig darum, wer befragt ChatGPT nach Anlagetipps. Da gibt es durchaus eine spannende Entwicklung, gerade in Fragen, wie soll ich das angehen, welche Finanzprodukte soll ich kaufen, wem kann ich überhaupt vertrauen, wie sieht eine gute Portfoliozusammensetzung aus? Bei solchen Fragen vertrauen immer mehr Leute auf KI-basierte Sprachmodelle. Bei den 25- bis 44-Jährigen ist es sogar laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag des Zinsportals Raisin fast jeder Fünfte. Was hat denn der KI-Boom für private FinanzanlegerInnen verändert?
Also ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen. Was ist denn eigentlich die künstliche Intelligenz in dem Bereich, die dann auch relevant ist? Zum Beispiel ein Sprachmodell ist im Prinzip ein Prognosemodell, wo man versucht, so aus vergangenen Texten zu prognostizieren, was das nächste Wort ist. Und in dieser Art von Anwendung funktionieren die Prognosemodelle sehr gut. Generell haben wir viele Anwendungen, wo wir an Prognose interessiert sind, gerade auch im Finanzmarktkontext. Wir wollen prognostizieren, wie sind die Gewinne von einer Firma im nächsten Quartal, wie sind die Renditen von einer Firma, welche Firma wird pleite gehen im nächsten Jahr. Das sind letztendlich alles auch Prognosefragen und die Methoden aus dem maschinellen Lernen eignen sich oft sehr gut für Prognosen und finden dadurch auch Anwendungen im Finanzmarktbereich.
Jetzt ist das ja kein ganz neuer Trend. Im Finanzmarktbereich findet KI schon länger Anwendung. Viele Anbieter nutzen Bots zum Beispiel, um ihre Finanzprodukte zu erklären oder je nach Risikopräferenz der KundInnen konkrete Anlagestrategien zu empfehlen. Die Frage ist aber, ob KI nicht noch viel mehr kann. Das optimale Portfolio zusammenstellen, aktiv in Aktien investieren und eigenständig Anlageentscheidungen treffen, um den Markt zu schlagen. Wie wird denn maschinelles Lernen tatsächlich schon heute in der Finanzindustrie eingesetzt? Wo stehen wir da?
Wir können vielleicht noch ein bisschen mit der Geschichte anfangen. Wir können es ja mal auf ein Beispiel beschränken, weil der Finanzmarkt oder generell Finanzanlagen umfasst halt auch verschiedene Arten von Anlagen, die man machen kann. Man kann in Aktien investieren, man kann in sogenannte Anleihen investieren oder in Gold. Wir können uns ja mal auf den Aktienbereich fokussieren, wo es irgendwie, glaube ich, relativ illustrativ ist und wo man auch gut veranschaulichen kann, wie es über die letzten Jahre so passiert ist. Ein wichtiges Ziel beim Aktienmarkt ist es, die Rendite zu prognostizieren für eine einzelne Firma. Und das ist sehr schwierig. Und über die letzten 50 Jahre hat sich da extrem viel Forschung entwickelt, die sich zum Teil erstmal einzelne Variablen angeschaut hat, die eine gewisse Prognosekraft haben für die zukünftigen Renditen einer Firma. Das kann sowas sein wie, man hat dann gemerkt, oh, kleine Firmen haben höhere Renditen als große Firmen. Also was super Einfaches. Oder man hat gemerkt, dass eine Firma, die im letzten Jahr eine gute Rendite hatte, wahrscheinlich auch im nächsten Monat noch eine gute Rendite haben wird. So ganz einfache Zusammenhänge. Und irgendwann hatte man extrem viele von diesen, nennen wir die mal, Signalen über die zukünftigen Renditen gesammelt. Und dann kam das maschinelle Lernen eigentlich erst dazu, hat man sich gedacht, ich kann ja auch alle diese Signale versuchen zusammen zu nutzen, nicht nur jedes für sich alleine. Und da ist natürlich maschinelles Lernen besonders gut geeignet. Also es kann dann nochmal Zusammenhänge, also eigentlich Muster erkennen in den Daten, die über diese Zusammenhänge von einzelnen Variablen hinausgehen. Manchmal gibt es auch den Fall, dass verschiedene Variablen zusammen nochmal eine höhere Prognosekraft haben als jede einzelne Variable für sich. In diesen Zusammenhängen, da eignen sich halt Methoden aus dem maschinellen Lernen sehr gut. Das ist die eine Richtung, wo maschinelles Lernen auf jeden Fall hilfreich ist. Die bessere Nutzung von Daten, die wir schon haben. Ein anderer Zweig wäre die Nutzung von Daten, die wir bisher nicht gut nutzbar machen konnten. Da wird sich zum Beispiel um Textdaten handeln. Text ist erstmal Text, den wir irgendwie in Zahlen überführen müssen, damit wir ihn in statistischen Verfahren verwenden können. Und hier kann sich zum Beispiel lohnen, auch so ein Sprachmodell zu fragen. Hier, wir haben gerade ein Interview gesehen mit dem Vorstand von der Firma X. Sag doch mal, was du dazu meinst. Ist das positiv gewesen, negativ? Wird das vielleicht dazu führen, dass die Firma eine hohe Rendite erzielt im nächsten Jahr? Da kann man vielleicht solche Daten nutzbar machen, die man vorher vielleicht nicht nutzbar machen konnte oder nicht so einfach nutzbar machen konnte.
Wann hat denn diese Entwicklung überhaupt begonnen, auf Basis riesiger Datenmengen mithilfe von Algorithmen Aktienprognosen zu machen? Die Daten, die jetzt ja besser nutzbar werden, wie du gerade beschrieben hast, wurden ja teilweise schon seit Jahrzehnten gesammelt.
Weil es schon immer sehr viele Daten gab im Finanzmarktbereich und es auch eine sehr gute Belohnung gab, wenn man dann gut prognostizieren konnte, ist das ein Zweig der Wirtschaft, in dem schon früh mit komplexeren statistischen Verfahren begonnen wurde zu arbeiten. Eine ganze Zeit lang erstmal muss man natürlich viele Datenmengen sammeln, aber an irgendeinem Punkt kann man dann anfangen, interessante, komplexe Modelle auch zu schätzen, wie wir sagen. Das heißt, man versucht, die optimalen Parameter für so ein Modell zu schätzen, die die Rendite am besten vorhersagen. Und ich würde sagen, so vor 15 Jahren hat es ungefähr begonnen, dass man dann gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass wir irgendwie 200 Variablen haben, die alle die Aktienrenditen vorhersagen sollen. Ich dachte eigentlich, das ist gar nicht möglich. Jetzt soll es 200 Variablen geben, die das trotzdem tun. Kann ja nicht sein, dass sie alle irgendwie unabhängig voneinander Informationen haben über die zukünftigen Renditen. Und dann hat man sich gedacht, okay, ich muss diese Variablen irgendwie mal zusammen betrachten. Und dann fing es so an, dass man neuere Verfahren verwendet hat. Aber grundsätzlich ist es halt ein Feld, in dem schon lange mit statistischen Verfahren gearbeitet worden ist.
Dieser Widerspruch, dass es so viele Parameter gibt, die die Aktienkurse angeblich vorhersagen sollen, die einen Einfluss haben sollen, und der Glaube, dass man diese Muster mithilfe von Technologie jetzt noch besser erkennen kann, dann gilt ja eine ganz fundamentale Frage in der Finanzmarktforschung: Kann man denn den Markt überhaupt schlagen? Kann man Aktienkurse so gut vorhersagen, dass man bessere Renditen erzielt als der Markt als Ganzes im Schnitt? Ich als Privatanlegerin höre ja eigentlich überall, es ist einfach am besten, in einen passiven ETF zu investieren und nicht zu versuchen, aktiv zu handeln und den Markt zu schlagen, da das langfristig sowieso nicht möglich ist. Vielleicht macht die bessere Auswertbarkeit der Datenmassen es ja aber wahrscheinlicher, den Markt eben doch zu schlagen. Verändert maschinelles Lernen etwas an dieser Hypothese des effizienten Marktes?
Es gibt immer wieder kurze Momente, in denen man eine Ineffizienz sehen kann im Markt, dass vielleicht irgendwas nicht richtig gepreist ist oder nicht den richtigen Preis hat. Also in anderen Worten, dass irgendwas über- oder unterbewertet ist. Aber auf der Ebene der einzelnen Aktie ist das extrem schwer systematisch zu prognostizieren. Und wenn man jetzt sich das anschaut über eine ganze Anzahl von 500 bis 1000 Aktien auf einmal, dann kann man das schon was finden, aber die müsste man halt auch alle zeitgleich handeln oder zumindest nahezu zeitgleich, und das ist für einen Privatanleger wirklich schwierig zu machen. Selbst für institutionelle Anleger kommt da in das Problem, dass jedes Mal, wenn ich handle, ja auch Transaktionskosten anfallen. Ist ja nicht umsonst, wenn ich jetzt in mein Depot gehe und eine Aktie kaufe oder verkaufe, dann kostet das was, und oft sind die Kosten zu hoch, um die Rendite, die man machen könnte, irgendwie zu rechtfertigen. Das erklärt auch viel von diesen Signalen, die man gefunden hat, dass sie nach diesen Transaktionskosten nicht mehr bestehen.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen erklärt, dass die Parameter, mithilfe derer Aktienrenditen prognostiziert werden, immer komplexer wurden. Also, dass es immer mehr Parameter gab, die mit einbezogen wurden in solche Modelle und Analysen. Kannst du noch mal ein paar Beispiele geben, was das denn genau für Parameter sind? Also jetzt über sowas wie eine Unternehmensgröße und solche Kennzahlen hinaus.
Es gibt eine ganze Reihe anderer Variablen. Man kann die grob unterscheiden in Variablen, die sich aus den vergangenen Renditen einer Aktie ergeben. Also wie ist die Aktie im letzten Monat gelaufen, wie ist die Aktie im letzten halben Jahr gelaufen oder im letzten Jahr oder über die letzten 5 Jahre. Das hat alles eine gewisse Prognosekraft für den kommenden Monat oder die kommenden 3 Monate. Dann gibt es eine Reihe von Variablen, die ergeben sich aus den Bilanzen der Firmen. Daraus kann man auch was lesen. Also was haben die für Gewinne gemacht? Wie ist der sogenannte Buchwert des Eigenkapitals relativ zum Marktwert des Kapitals? Und dann gibt es eine Kategorie von Variablen, wo Analysten ihre Einschätzung abgeben, wie die Performance einer Firma sein wird im nächsten Jahr oder in den nächsten 5 Jahren. Wenn man all diese verschiedenen Kategorien zusammennimmt, kommt man auf irgendwas zwischen 200 und 300 Variablen, die über die Zeit gefunden wurden. Wurde auch nicht alles zeitgleich. Es war erst bis zu den 2000ern relativ wenige und dann gab es so einen Boom, wo immer mehr gefunden wurden. Seitdem gibt es eigentlich diese Literatur, die immer noch ein bisschen vor der Konsolidierung steht.
Was genau verändert denn jetzt maschinelles Lernen an diesem Prozess? Gibt es tatsächlich neue Hoffnungen, den Markt langfristig schlagen zu können oder zumindest deutlich höhere Renditen zu erzielen? Oder was verändert maschinelles Lernen auch im Gegensatz zum datengetriebenen, algorithmusbasierten Handel, den es jetzt schon seit einigen Jahren gibt?
Ich denke, das ist keine Revolution, das ist eher Evolution in dem Sinne, dass man zum Teil präzisere Modelle schätzen kann als vorher. Aber im Prinzip an der Struktur ändert sich eigentlich an der Stelle nichts. Es ist mehr so die Frage, dass man jetzt noch eine größere Menge an Daten verwenden kann. Man hat ja auch nicht mehr Firmen zur Verfügung in der Vergangenheit. Man kann vielleicht mehr Kennzahlen von einzelnen Firmen verwenden. Aber die Datenbasis ist natürlich auch über die Zeit beschränkt. Da lernt man ja nichts Neues. Man kann höchstens neue Datenquellen versuchen zu erschließen. Ich gebe mal 2 Beispiele von sogenannten alternativen Daten, die man sich anschauen kann. Wenn ich zum Beispiel wüsste von irgendeiner Bank alle Kreditkartentransaktionen, die deren Kunden durchgeführt haben, dann könnte ich mir daraus ja irgendwie ein Maß dafür bauen, bei welchen Firmen im letzten Quartal besonders viel gekauft wurde. Das kann ich ja aus den Kreditkartentransaktionen sehen. Und dann kann ich vielleicht das verwenden, um zu prognostizieren, welche Firma jetzt im nächsten Quartal hohe Gewinne machen wird. Oder Satellitenbilder von Supermarktparkplätzen, um zu gucken, wie denn da die Kundenfrequenz war im letzten Quartal. Und das kann man sich alles erschließen. Es gibt auch ein paar absurdere Zusammenhänge. Es geht ja letztendlich auch nicht darum, kausale Zusammenhänge zu finden, sondern Korrelationen. Es gibt zum Beispiel den Zusammenhang, dass Fondsmanager, die einen Sportwagen fahren, risikoreichere Strategien haben, ohne mehr Rendite zu erwirtschaften. Und alle diese Dinge sind prinzipiell nutzbar als Signal für Renditeprognosen. Es ist halt immer die Frage, ob das Signal stark genug ist, um relevant zu sein.
Das heißt, dass man eigentlich nur Korrelationen finden muss und nicht unbedingt kausale Zusammenhänge. Also es muss eben nicht klar werden, warum verändert sich vielleicht ein Kurs, warum reagiert eine Aktie auf bestimmte Signale, sondern es reicht, den Fakt zu finden in diesen riesigen Datenmengen, dass er sich eben verändert, dass es diese Korrelation gibt und darauf dann eben reagieren zu können im Sinne von Investitionen.
Ja, genau. Also es ist halt schon besser, wenn man einen guten Grund hat, warum es diese Korrelation geben sollte, weil man sonst ja auch Sorge haben kann, dass man irgendwas gefunden hat, was gar nicht tatsächlich in den Daten ist. Das kann natürlich immer passieren, wenn man in Daten nach irgendwas sucht, ohne wirklich dafür zu kontrollieren, dass man gerade sehr unsystematisch sucht. Dann findet man letztendlich auch Zusammenhänge, die es gar nicht gibt. Und wenn man dann versucht, darauf zu handeln, dann kann es sein, dass der Zusammenhang schon gar nicht mehr da ist und dann macht man halt auch damit keinen Gewinn. Es sind auch 2 Philosophien oder 2 verschiedene Marktteilnehmer. Also es gibt halt Marktteilnehmer, die eher für die längere Frist am Markt sind. Die versuchen halt, Über- und Unterbewertung von Unternehmen zu finden, auf Basis von statistischen Modellen. Und es gibt hochfrequent handelnde Marktteilnehmer, die letztendlich versuchen, so statistische Zusammenhänge in einer sehr kurzen Frist auszunutzen. Kurze Frist heißt hier, wo man wirklich auf Minuten- bis Tagestakt handelt und kauft und wieder verkauft oder vielleicht auch noch höher frequenter, wo man jetzt wirklich nur von Korrelationen sprechen kann, wo es jetzt auch keine Veränderungen gibt in irgendwelchem makroökonomischen Kontext oder auf der Firmenebene, die irgendwie neue Informationen beitragen. Es ist wirklich ein Ausnutzen von Mustern in vergangenen Handelsaktivitäten, die man dann nutzen kann, um sehr kurzfristig auch Prognosen zu machen.
Begünstigt maschinelles Lernen also genau das, also das kurzfristige Traden?
Nicht unbedingt, also weil gerade da ist auch ein Problem, dass man dann auch wieder sehr schnell sehr viele Daten hat und die Modelle in gewisser Weise sogar weniger komplex werden müssen, weil man sonst die sehr großen Datenmengen gar nicht sinnvoll verarbeiten kann. Also ist nicht ganz klar, dass es genau da den größten Nutzen haben wird, aber es ist natürlich so, dass da der die meisten Daten hat, kann in diesem hochfrequenten Bereich am ehesten diese sehr schwachen Zusammenhänge klarer sehen.
Du hast dir in einer Studie eine neue Methode angeschaut, beziehungsweise eine neue Methode vorgestellt, die Machine Learning mit Finanzmarktforschung verbindet und untersucht, ob ein KI-Modell unabhängige Informationen über zukünftige Aktienrenditen liefern kann, beziehungsweise welche Variablen, wir haben ja darüber gesprochen, dass es eben sehr, sehr viele mittlerweile gibt, welche da wirklich eine Vorhersagekraft für Aktienmarktrenditen haben. Das vereinfachen wir jetzt hier sehr stark, aber kannst du einmal grob erläutern, wie ihr dafür vorgegangen seid?
Ich erkläre das gerne mal, weil das auch noch einen wichtigen Punkt, glaube ich, aufmacht im Vergleich zu so Sprachmodellen. Was wir gemacht haben, wir haben Renditen prognostiziert für einzelne Aktien auf Basis von Charakteristika dieser Aktien. Charakteristika sind also diese Variablen, die ich eben schon erwähnt habe, also aus den vergangenen Renditen über Bilanzen und Analysteneinschätzungen, haben dann versucht, ein Modell zu entwickeln, basiert auf sogenannten Random Forests. Das ist ein Modell aus dem maschinellen Lernen, wo es einfach darum geht, eine gute Renditeprognose zu machen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, Machine Learning ist extrem hilfreich, wenn es einfach nur darum geht, gute Prognosen zu machen. Und so war es hier auch. Wir konnten also Renditeprognosen machen, die relativ gut funktioniert haben. Und wie wissen wir, dass es gut funktioniert hat? Wir haben diese Prognosen genommen und haben gesagt, was wäre denn jetzt, wenn wir darauf handeln würden? Und haben gesagt, okay, wie ist unsere Handelsstrategie? Wir kaufen alle die Aktien, die eine hohe Renditeprognose haben, rein hypothetisch. Wir finanzieren das, indem wir alle Aktien verkaufen, einen sogenannten Leerverkauf machen, die eine besonders niedrige Renditeprognose haben. Das heißt, heute kostet uns das theoretisch nichts, wenn wir mal Transaktionskosten außen vor lassen. Und wenn uns was nichts kostet, dann sollten wir damit auch keine Rendite erzielen können. Aber dann kann man halt zeigen, dass man dann eine Rendite erzielen kann. Und hat damit gezeigt, dass Prognosekraft besteht in diesem Modell. Das ist jetzt ein bisschen ein technischer Punkt, aber um das wirklich sauber zu evaluieren, muss man das eigentlich zu jedem Zeitpunkt auswerten und dann in die Zukunft schauen. Ich kann ja nicht, in 2025 stehen und alle Daten bis 2024 verwenden, die es gibt, zum Trainieren des Modells. Dann habe ich nichts mehr übrig, um zu testen, ob das Modell wirklich gut funktioniert. Deshalb muss man es so machen, dass man so tut, als stände man im Jahr 2000, benutzt nur alle Daten bis zum Jahr 2000, trainiert das Modell und wendet es dann an auf die Daten von 2001, 2002 und guckt, ob es dann auch funktioniert. Und dann rolliert man das Modell vorwärts, schätzt es dann jedes Jahr wieder neu. Und so haben wir das auch ausgewertet. Das Problem mit Sprachmodellen ist, dass man es letztendlich nicht richtig machen kann auf diese Art und Weise, weil Sprachmodelle mit allen zur Verfügung stehenden Daten ja schon trainiert worden sind. Ich kann jetzt nicht so tun, als ich stehe im Jahr 2000, jetzt muss ich theoretisch erstmal mein Sprachmodell neu trainieren auf allen Daten, die nur bis 2000 zur Verfügung standen, um dann Prognosen zu machen für 2001. Das ist aber nicht so, wie Sprachmodelle aufgebaut sind. Sprachmodelle nehmen alle Daten, die es bisher gibt, und trainieren dann das Sprachmodell. Ich kann aber nicht zurückgehen in die Vergangenheit und sagen, benutze jetzt mal nur die Daten, tu mal so, als wärst du nur trainiert worden auf Daten bis 2000. Und insofern ist es wirklich auch schwierig, jetzt im Aktienmarktbereich diese Modelle sinnvoll zu evaluieren.
Okay, das heißt, man kann jetzt eben nicht einfach ein Modell nehmen, das in Tests gut funktioniert hat und sagen, hey, prognostizier mir doch bitte mal die Renditen für die nächsten Jahre auf dieser Basis.
Man muss davon ausgehen, dass ein Sprachmodell zum Beispiel alle Quartalsberichte von jedem Unternehmen schon als Input gehabt hat zum Trainieren des Modells und damit eigentlich zu jedem Zeitpunkt weiß genau, was die Gewinne waren von einem Unternehmen und vielleicht durch Zeitungsberichte auch weiß, wie sich der Aktienkurs entwickelt hat. Es ist also kein Blick in die Zukunft mehr. Es guckt eigentlich aus dem, was es eh schon weiß, kann es dann auch prognostizieren, wie es in der Vergangenheit gewesen wäre. Aber ja, das ist ja wie ein Zirkelschluss.
Habt ihr denn was gefunden, was darauf hindeutet oder was vielleicht Prognosen sein könnten, die man jetzt in zukünftige Modelle integrieren kann? Also wo maschinelles Lernen dann tatsächlich auch einen Vorteil bietet oder Muster entdeckt, die bisher das menschliche Auge oder klar, das macht jetzt auch nicht mehr unbedingt das menschliche Auge, aber bisherige Datenanalysen nicht erkennen konnten?
Ich glaube, es gibt da zwei Dinge, warum es jetzt vorteilhaft ist. Also einmal kann man halt Muster erkennen, die relativ schwach sind und sonst schwer zu erkennen sind. Der andere Vorteil ist aber, dass es auch so Verhaltensverzerrungen im Investitionsprozess vorbeugen kann. Oft denkt man so als Privatinvestor, ja, ich gucke jetzt mal in mein Depot rein und ja, da sind ein paar Aktien sind gut gelaufen, andere sind schlecht gelaufen. Das geht bestimmt so weiter in beide Richtungen. Oder manchmal denkt man auch, dass bei den Guten geht es weiter und bei den Schlechten, da kommt es bald wieder zurück. Aber ich denke, da gibt es so eine Zurückkehr zum Mittelwert und dann trifft man unter Umständen schlechte Entscheidungen, weil man falsche Vorstellungen davon hat, wie sich solche Renditen entwickeln. Wenn man ein statistisches Modell zugrunde legt, kann man das natürlich objektivieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, war das in eurem Modell so, dass vor allem die Aktien gut liefen und dann auch prognostiziert wurde, dass sie weiterhin gut laufen werden, die kurz davor hohe Renditen abgeworfen haben, also die kurz vor dem Prognosezeitpunkt, zum Beispiel im Vormonat, gut gelaufen sind. Kann es dann nicht sein, dass so ein Modell dann einfach annimmt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür hoch ist, dass es eben weiterhin gut läuft, wenn es jetzt gerade gut läuft und dass das dann mehr oder weniger Zufall war, dass dieser Fall dann tatsächlich auch eingetreten ist?
Dann müssten ja auch alle daraufhin handeln, auf diesen Fakt, dass einfach Aktien, die im letzten halben Jahr gut gelaufen sind, jetzt auch weiter gut laufen. Gibt es schon in den Daten, Es gibt verschiedene Theorien dazu. Man kann das begründen einerseits aus einer Verhaltenssicht, dass Investoren halt so extrapolieren und denken, es läuft einfach immer so weiter und dann kauft man es halt. Man kann es auch anders argumentieren aus einer Risikosicht, denn diese Strategie ist relativ risikoreich, hat sich auch gezeigt. Nicht, weil es im Mittel nicht funktioniert, sondern weil es manchmal wirklich gar nicht funktioniert, dass die Strategie einfach komplett daneben liegt. Und viele Investoren können dann auch diese sehr risikoreichen Episoden nicht ertragen.
Lässt sich denn nachvollziehen, wie solche Modelle oder gerade auch konkret in eurem Fall auf ihre Prognosen kommen? Weil das ist ja auch häufig ein Problem, das diskutiert wird, dass es eine Blackbox ist, was KI am Ende als Ergebnis ausspuckt und nicht nachvollziehbar ist, warum das so ist. Lässt sich das irgendwie lösen?
Also zum Teil kann man das schon lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in diesen Modellen zu illustrieren, was denn genau die Zusammenhänge sind, die gefunden werden. Es ist nie perfekt, gerade weil es auch oft um Interaktionen geht von verschiedenen Variablen, die zusammen zu einer besseren Prognose führen. Aber zum Teil kann man schon dieses Modell auch ein bisschen transparenter machen. Das ist ja auch insbesondere wichtig im regulatorischen Kontext. Sagen wir, dass man nicht unbedingt im Aktienmarktprognose vielleicht auch da, aber so im Bereich von Risikoprognose, wo ich vielleicht dem Regulator gegenüber auch transparent machen muss, was meine Modelle gefunden haben. Und das ist zum Teil möglich. Zum Teil ist es allerdings natürlich auch nicht möglich. Denn, ich bräuchte ja kein komplexes Verfahren, wenn es sehr einfach wäre, diese Zusammenhänge zu sehen.
Wie lässt sich euer Ergebnis denn jetzt interpretieren? Lässt sich mit Hilfe von KI mehr Geld am Aktienmarkt verdienen?
Ja und nein. Die Transaktionskosten stehen dem ein bisschen entgegen, dass es also für mich oder für dich vielleicht schwierig ist, für große institutionelle Anleger, die entsprechende Mittel haben, auch Transaktionskosten zu reduzieren oder auf andere Art und Weise irgendwie die Handelsstrategien durchzuführen wie wir mit niedrigeren Kosten. Für die kann es sich schon lohnen. Das sind oft aktiv gemanagte Fonds, die das umsetzen können und auch nicht viele, die es wirklich erfolgreich umsetzen. Es gibt Statistiken über Hedgefonds zum Beispiel, wo jedes Jahr ungefähr genauso viele Hedgefonds neu eröffnen wie schließen. Und das deutet ja schon darauf hin, dass es sehr schwierig ist, konsistente Outperformance zu erwirtschaften.
Du hast jetzt schon den Kostenpunkt angesprochen, dass man eben abwägen muss, ab welchem Maß sich das Ganze für einen persönlich lohnt und für PrivatanlegerInnen eben tendenziell nicht. Wo liegen denn sonst Grenzen von Machine Learning für Renditeprognosen?
Eine Grenze ist sicherlich, dass die Datenmenge, bleiben wir beim Aktienmarktbereich, die ist halt begrenzt. Es gibt ungefähr weltweit so 10.000 handelbare Aktienunternehmen. Die meisten Studien beruhen auf amerikanischen Daten. Da gibt es auch die meisten Unternehmen, auch mit den größten Marktkapitalisierungen. Aber die vergangenen Perioden sind halt begrenzt. Also wir können jetzt nicht immer komplexere Modelle testen auf immer den gleichen Daten und dann hoffen, dass wir immer wieder neue Sachen aus diesen gleichen Daten rausfinden. An irgendeinem Punkt haben wir auch wirklich schon viele gute Prognosemodelle getestet auf den vergangenen Daten und da ist nicht mehr so viel zu holen. Die andere Möglichkeit wäre halt noch weitere Datenquellen zu erschließen, aber auch da einfach mehr oder weniger alles, was schon sinnvoll genutzt werden kann, wird eigentlich genutzt in diesem Bereich. Also ist nicht klar, dass man da noch viel machen kann.
Kann die Entwicklung eigentlich auch wieder in die andere Richtung gehen? Also wir haben ja eingangs ein bisschen drüber gesprochen, dass die Modelle immer komplexer wurden, dass es immer mehr Parameter gab, die einen Einfluss auf die Renditen haben könnten. Zeigt die Forschung vielleicht auch, dass eventuell doch weniger Parameter einen Einfluss haben? Oder ist es eher so, dass die Modelle tatsächlich jetzt mit der neuen Entwicklung immer noch komplexer werden?
Da kommen wir auch an einen interessanten Punkt. Vielleicht möchte auch nicht jeder ein komplexes Modell haben. Vielleicht möchte ich auch ein relativ simples Modell haben, das vielleicht nicht das beste Modell ist, aber es ist auch nicht sehr falsch oder es macht keine großen Fehler. Und wenn ich ein Investor bin, der sehr risikoavers ist, dann kann es sein, dass ich lieber ein einfaches Modell habe, das im Mittel vielleicht nicht so super ist, aber das auch nicht manchmal total daneben liegt. Wenn ich auf der anderen Seite sehr risikoreich investieren möchte, dann möchte ich vielleicht ein komplexeres Modell haben, weil ich dann auch das besser ertragen kann, wenn ich mal komplett daneben liege, aber im Mittel halt ein bisschen präziser bin. Das kann man auch theoretisch zeigen, haben wir auch schon mal gemacht in dem Papier. Diesen Zusammenhang gibt es schon zwischen der tatsächlichen Zielfunktion, also das, was der Investor am Ende tatsächlich optimieren möchte, ist ja nicht nur die Rendite. Das muss man auch mal nochmal sagen. Also für jeden Privatanleger, man sollte jetzt nicht nur auf die Rendite schauen. Es ist halt auch noch, wie volatil ist mein ganzes Portfolio und wie viel kann ich da auch mal verlieren in einem Jahr. Gibt also einige andere Parameter, die ebenso relevant sind. Und je nachdem, was da für mich wie wichtig ist, bin ich nicht unbedingt an dem komplexesten Modell interessiert.
Ist Machine Learning oder sind KI-Modelle eher ein Tool, das Hedgefondsmanager, AnalystInnen und BeraterInnen jetzt nutzen können? Oder übernimmt die Technologie perspektivisch auch deren Jobs?
Ich denke, das geht schon in die Richtung. Wir können ja auch ein bisschen über den Aktienmarkt hinaus gucken. Es gibt ja schon auch für den Privatanleger ganz viele sogenannte Robo-Advisor, die dann nicht nur im Aktienmarktbereich irgendwie investieren, sondern eine Anlagestrategie empfehlen, die zum Teil in Aktien ist, aber zum Teil auch in anderen Anlagen, vielleicht Rohstoffe, Gold und auch über verschiedene Aktienmärkte auf der Welt hinweg ein bisschen das Geld verteilt. Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, nicht KI, sondern Automatisierung von Anlagen, wo letztendlich Investoren in verschiedene Risikoklassen eingeteilt werden und dann kriegen sie ein Portfolio zusammengestellt, was zu ihrer Risikoneigung passt. Und in diese Richtung kann es sehr einfach gehen. Also die Automatisierung kann man da sehr leicht bewerkstelligen. Deshalb gibt es da ja auch schon einen gewissen Markt. Dann kann man auch noch ein paar komplexere Sachen da drauf aufbauen. Zum Beispiel so eine Steueroptimierung ist relativ einfach dann zu implementieren, auch automatisiert. Aber das ist alles Automatisierung von Sachen, die letztendlich nicht KI sind im engeren Sinne. Es gibt auch ein paar Ansätze und auch ein paar Produkte, die man kaufen kann, die versprechen, dass sie eine automatisierte, KI-basierte Anlagestrategie dem Investor geben. Da gibt es noch relativ wenig und man muss dann immer ein bisschen vorsichtig sein, ob das tatsächlich über längeren Zeitraum gut getestet wurde und dann tatsächlich auch zu einem besseren Rendite-Risikoprofil führt, als das, was man sonst so bekommen kann.
Und es gibt auch einige Seiten, vor der Verbraucherzentralen warnen, da sie nicht von der BaFin beaufsichtigt werden. Da sollte man auch drauf achten, wenn man anfängt, sich damit zu befassen. Was ändert sich denn jetzt schlussendlich für PrivatanlegerInnen? Gilt jetzt immer noch der Rat, investiere am besten passiv in einen breit gestreuten ETF, wenn ich jetzt durchschnittliche Anlegerin bin und jetzt nicht allzu viel Zeit da rein investiere? Oder verändert KI in den nächsten Jahren etwas an diesem Ratschlag?
Ich denke, der grundsätzliche Rat ist, dass man zunächst einmal partizipieren sollte am Markt. Es ist gerade in Deutschland ein Problem, dass einfach sehr viel Geld noch auf Tagesgeldkonten geparkt ist und man an dem ganzen Aktienmarktentwicklung oder guten Entwicklungen in anderen Anlageklassen der letzten Jahre kaum partizipiert hat. Deshalb, jeder, der es noch nicht hat, sollte auf jeden Fall erstmal ein Depot eröffnen. Es muss ja auch nicht viel Geld sein. Man kann ja erstmal mit kleinen Beträgen anfangen. Aber ich glaube, es ist einfach essentiell, dass man da auch teilnimmt.
Und um sich da Grundsatzwissen anzueignen, vielleicht auch mal ChatGPT befragen.
Das ist sicherlich keine schlechte Idee in dem Zusammenhang. Ich will dann noch den zweiten Punkt vielleicht, man kann dann natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und diese Robo-Advisor, über die wir schon kurz gesprochen haben, auch beauftragen. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich weiß gar nicht, wo ich das Geld jetzt anlegen soll. Ich kann das ja auch diesem Robo-Advisor geben und der legt das dann optimal für mich an. Das kann man auch machen. Da hoffe ich dann halt, dass da in den nächsten Jahren durch eine zunehmende Automatisierung und größeren Wettbewerb die Gebühren noch ein bisschen runtergehen. Die sind immer noch bei knapp 1%, würde ich sagen, so im Schnitt. Ein bisschen unter 1% vom Vermögen, was man da anlegt pro Jahr, was immer noch ziemlich viel Geld sein kann und nicht im Verhältnis steht zu dem, was so ein ETF kostet, den man schon für so 10 Basispunkte, also ein Zehntel ungefähr von diesen Gebühren auch bekommen kann und der einem nicht so unbedingt eine schlechtere und oft tatsächlich eine höhere Rendite gibt als der Robo-Advisor.
Und alles, was Machine Learning und KI im Hintergrund macht, bekommen wir als PrivatanlegerInnen im Zweifel gar nicht mit.
Bekommen wir nicht mit, aber bekommen wir doch immer mehr auch als Produkt ausgeliefert.
Dann danke ich dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den spannenden Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!